Hallo zum Sweet Spot Training Podcast. Wir machen heute Pause.
Genau. Ja, ein Thema, das polarisiert und keinen kalt lässt, vor allem uns im Trainerstab, Mario und Gary, ist die Offseason. Wie haltet ihr es damit?
Genau. Gibt es eine einfache Antwort?
Na, wie immer. sonst hätten wir das Thema wahrscheinlich auch nicht ausgesucht.
Vermutlich.
Es gibt da poppen viele Fragen auf. Wie lang soll es dauern? Soll überhaupt eine stattfinden? Wozu?
Wie definiert jetzt, man überhaupt die Pause?
Ja. Jetzt bin ich gerade so gut in Form. Warum sollte die wieder verlieren?
Da kommen wir gleich zum ersten Grund, den man genannt wird. Jetzt Pause, jetzt, wo es am besten
jetzt,
läuft.
Jetzt, wo es am besten geht, genau. Ja. Also die Fragen poppen da einfach auf einmal auf. Und ich glaube, das Schlagwort ist Mut zum Formverlust.
Ja. Machen wir es mal vielleicht kurz. Habt ihr oder ich frage mich noch einmal selber, Saisonpause gemacht?
Ja.
Ja, wobei die einem Wandel unterlegen hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
Klar, okay. Also Lernprozess.
Ja. Ich war früher einer im Lager, 4 bis 6 Wochen gar nichts machen. Mhm. Das hat mir nicht gut getan. Es hat letzten Endes ist es dann auch so gewesen bei mir, dass ich den Eindruck gehabt habe, ich brauche dann nachher so lange, um wieder anzulaufen, dass ich mich auf die Mid-Season-Breaks eingelassen habe. Dass ich gesagt habe, ich habe mitunter 3-mal im Jahr, 2 Wochen, 10 Tage bis 2 Wochen wirklich wenig gemacht. Und ja, damit ist mir gut gegangen. In den letzten 5 Jahren war super.
Also ich habe es auch so krank gehabt. Ich habe 2 Wochen wirklich Saisonpause gemacht. Muss aber dazu sagen, bei mir waren die letzten Jahre einfach immer auf ein Ziel. Und bei dir waren sie ja meistens dann irgendwie 2 oder 3, ne, über die Saison verteilt. Irgendwie Anfang der Saison ein Wettkampfblock und am Ende noch einmal. Da fällt der Mid-Season-Break wahrscheinlich ein bisschen leichter als in der, so jetzt einer klassischen ich bereite mich auf eine Langdistanz vor oder so.
Ja, es kommt generell auf die Periodisierung drauf an.
Ja.
Also ob es eben eine doppelte Periodisierung, wo es zwar Höhepunkte gibt oder auch mehrfach Periodisierung. Wenn es eine einfache ist, dann ergibt sich schon, dass dieser Höhepunkt, der wichtigste Wettkampf, der dann stattfindet oder das wichtigste Event oder was auch immer, das Ziel dann erledigt ist, dass sie dann generell einmal Müdigkeit ergibt, die in der Pause mündet. Ja. Wozu eigentlich jetzt die Pause?
Also ich kommuniziere es mit meinen Athleten so, dass es im Regelfall 90% für den Kopf ist und zu 10% für den Körper. Es ist natürlich so, wenn beispielsweise Saisonbeginn ist im Oktober und das Hauptziel ist jetzt, wenn wir es gerade vor der Tür haben, Bodersdorf, dann ist die Saison 11 Monate lang, das ist verdammt lang. Ja. Das heißt, irgendwo ergeben sich dann vielleicht auch einmal so manche Sollbruchstellen im Körper. Aber was der andere Effekt ist, ist 11 Monate vom Kopf her geplant trainieren. Genau. Und vor allem in einem Bereich, wo der Durchschnittssportler ja sowieso auch noch einen geplanten Alltag hat, mit Arbeiten gehen, mit Wochenende, Family etc. Dann ist es halt einfach für den Kopf echt einmal leiwand, wenn man durchatmen kann. Ja.
Genau, Bewegung nach Lust und Laune, ohne einen strikten Plan zu verfolgen. Auch wieder mitunter dran oder lernen, auf den Körper zu hören.
Ja.
Das heißt dann auch zu sagen, okay, die Übergangsphase, wie man auch dazu sagen kann, von einer in die andere Saison, dauert jetzt vielleicht 1,5 Wochen oder 2 Wochen oder vielleicht auch 3 Wochen.
Ja.
Ich glaube, das ist auch sehr individuell. Das hängt da ganz stark davon ab, wie groß die Belastung in der Vorbereitung oder in dem, um an das Ziel zu gelangen war. Ich habe auch bei extrem harten Saisonabschlüssen, also so Ironman Hawaii und solche Geschichten, immer länger braucht und eine längere Saisonpause braucht, weil es eben mental fordernder war.
Wie lange hast du da Zeit genommen?
Also das längste war wirklich 5 Wochen. Puh, das war nach dem Ironman Hawaii 2011.
Wann war da der erste Wettkampf in der Saison?
Sie
qualifiziert in dem Jahr oder davor?
Grafendorf, nein, in dem Jahr qualifiziert.
Naja, aber dann ist halt auch schon eine brutal lange Saison. Ne?
Absolut, absolut. Da fängt die Vorbereitung irgendwo im September an und oder Oktober. Und
13 Monate.
Geht dann halt ein Jahr straight durch. Mhm. Und dann, wenn der Wettkampf dann dementsprechend auch noch zu tief zu graben ist, dann ja, braucht man länger. Ich bin dann auch krank geworden in der Zeit. Das hat es dann nochmal rausgezögert. Und ja, dann ist man bei den 5 Wochen und dann da ist es wirklich extrem lang, wie du gesagt hast, dass man wieder neu startet. Und das System, das dann halt runtergefahren ist, was man ja im Prinzip schon will, aber halt
nicht zum Einschlafen,
einschläfernd, bis man das wieder hochfährt, bis der Motor wieder startet, das dauert dann schon wirklich extrem lang. Also ich halte es jetzt auch bei meinen Athleten so 2 Wochen plus minus ergibt sich aber dann in der Pause selbst.
Ja, ja, es sind auch oft dann so, dass sich private Verpflichtungen terminlich so ergeben, weil ja, ich sage jetzt einmal, in der klassischen Saison irgendwann die Saisonpause im Bereich September, Oktober, November ist. Ja. Das heißt, es ist auch oft Schulbeginn oder sonst irgendwelche Dinge, ja, wo man vielleicht ein paar Termine auch da reinschieben kann. Vielleicht finden wir auf dem Tisch einen Konsens. Gibt es Obergrenze von der Dauer?
Also aus dem jetzigen Stand, Wissensstand, würde ich sagen 3 Wochen.
Obergrenze.
Als Obergrenze. Mhm. Also Untergrenze 1,5 Wochen, 10 Tage. Wie gesagt, das kommt darauf an, wie intensiv die Vorbereitung war. Hängt davon ab, 10 Tage bis 3 Wochen. Länger wird es nicht, meiner Meinung nach, nicht sein. Man kann es, finde ich, dann schon länger machen, aber indem man einfach den Cut ein bisschen abrundet. Das heißt, man sagt, ich gehe jetzt fließend in eine Übergangsphase über. Das heißt, ich trainiere ein bisschen ab und mache nach dem Hauptwettkampf noch 1-2 Wochen mit Plan.
Grundlagenblock.
Aber einfach ein bisschen entschärft das Ganze. Ja. Geht dann tatsächlich in die Pause, wo man den Athleten freie Hand gibt und steigert dann auch wieder extrem langsam in die nächste Saison rein.
Ja.
Das heißt, man schafft dann eine längere Übergangsphase, aber die Pause an sich ist kürzer.
Die Fallhöhe ist dann geringer.
Genau.
Ist das, was ich bei manchen meiner Athleten, das haben sie mir subjektiv dann auch gesagt, dass es dann auch leichter fällt, wieder zurückzukommen und nicht so von Topform, also 180, auf Null fällt.
Ja.
Das ist nämlich, glaube ich, auch immer fürs ganze System eine Herausforderung.
Ja.
Also Stichwort Entlastungssyndrom, das sich von den Symptomen vom Übertraining interessanterweise gar nicht so unterscheidet und einfach Unwohlsein auslöst. Und dem kann man die Schärfe nehmen mit diesen Grundlagenblöcken. Und das mache ich ganz gern.
Das kann man sogar ausweiten. Also wenn man dann sagt, okay, möchte die Saisonpause oder die tatsächliche Übergangsphase in wirklich ein Schlechtwetter oder eine grausliche Phase im Jahr legen, so da irgendwo im November, wo man draußen ja nicht einmal gern laufen geht, weil es einfach nur nass kalt ist und windig und
dunkel.
Ja, dunkel.
Verstehe ich nicht.
Dann kann man die in den letzten Jahren schönen Herbsttage schon noch als Trainingstage nutzen. Es ist in keinster Weise so, dass das Training dann umsonst ist. Man nimmt diese Grundlagenreize schon in die nächste Saison mit, selbst wenn danach erst die Pause
startet. Vor allem kann man da auch super unspezifisch Alternativtraining machen oder Techniktraining oder sonstiges. Also ich muss das auch so sagen, ich sehe, handhab das ähnlich, also eher von 10 Tagen bis wahrscheinlich 2 Wochen. Ja? Also 3 Wochen habe ich selten irgendwie aufgeschrieben. Also bei mir ist so, ich mache das so, die Saisonpause wird kürzer, also näher zu den 10 Tagen, wenn ich weiß, der Athlet kann wirklich komplett abschalten. Es können ja viele nicht. Also es gibt dann zwar vielleicht keinen Trainingsplan, aber die trainieren dann trotzdem irgendwie jeden Tag, nur halt ohne Vorgabe. Ja. Und das ist halt nicht der Sinn einer Off-Season in dem Sinn. Ja. Und dann dauert es halt meistens ein bisschen länger, bis man auch ein bisschen Gefallen am Loslassen vom sportlichen Konstrukt findet. Und bei 10 Tagen, wenn man wirklich 10 passive Triathlon technisch gesehen, 10 passive Tage hat, dann ist man im Regelfall schon wieder fokussiert und auch mental erholt fürs neue Jahr.
Ja. Und wie der Sausi eben auch gesagt hat, das muss ja nicht unbedingt nur mit auf der Couch liegen zusammenhängen, sondern das ist einfach eine andere Bewegung nach Lust und Laune und nicht strukturiert. Und es gibt auch andere Sportarten als Laufen, Schwimmen, Radlfahren.
Echt?
Ja, klar, habe ich gehört.
Okay.
Also, es gibt Gerüchte.
Kennst du eine Sause? Ah. Kennt ja nur Radfahren.
Radfahren und Kreuzheben.
Und das Ganze wird dann auch ganz oft verknüpft mit sozialen Kontakten.
Mhm.
Also wenn man da so an Fußball-Hallenkickerl denkt, der sonst aus meiner Sicht ein No-Go sind.
Ich wollte gerade sagen, da rennen dann 22 Kreuzbandriss spazieren.
Genau. Weil ich einfach sage, in einer laufenden Saison, wenn ich mal dran denken, zuschauen vielleicht und dann mit aufs Bier gehen, aber mitspielen ist einfach, führt zu einer großen Verletzungsgefahr. Und sowas kann man aber dann in einer entspannten Situation schon mal mitmachen. Mhm. Und dementsprechend ist es vielleicht dann auch der doppelte Benefit, wenn man dann auch soziale Kontakte wieder mal pflegen kann, die man sonst nicht wahrnehmen kann.
Ja, auch, dass man, selbst wenn es spezifisches Training sein soll, ja, aber dass man zumindest mal sagt, man geht aufs Mountainbike und nutzt den Herbst aus und geht halt einmal wirklich in den Berg rauffahren und so, wo man dann über den Sommer, wenn die Wettkämpfe sind, ja eh sich vom Zeitverrat kaum lösen kann, weil man das Gefühl hat, man verliert jegliche Form auf dem Triathlon-Rall. Also da gibt es aber auch Möglichkeiten für den Herbst.
Die soziale Komponente ist aber mit ein Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Für mich persönlich und das manchen meiner Athleten empfehle, dass ich sage, hey, ich mache 16 Wochen Training, sollen es 20 sein, sollen es 18 sein, wurscht, und dann kommen 2 Wochen mal Pause. Und wenn das 2-3 Mal im Jahr passiert, kann ich öfter im Jahr sozial sein. Weil in meinen Anfang 20ern, ich mache da kein Geheimnis draus, war ich extrem obsessiv, repetitiv, habe nur trainiert und in der Offseason, die war dann 6 Wochen lang, nur gesoffen. Mhm. Und das ist natürlich auch ein Problem, und gefressen und allen anderen Schwachsinn, der Spaß macht.
Das ist ein richtiges Blocktraining für die Leibesverfettung.
Naja, und was ich da einfach sagen möchte, ist, da kippt man vielleicht vom einen Extrem ins andere und kommt einfach drauf, dass man diese Extreme vielleicht gar nicht braucht, sondern Kontinuität, mehr Kontinuität reinbringt. Und dann auch 16 Wochen ist mental, habe ich bei vielen Athleten beobachtet, dieses Maximum an motivatorischer Spannkraft, das man erhalten kann. Und dann tun einem 10 Tage, 2 Wochen, wo man ein bisschen weniger macht, gar nicht so schlecht. Und die Wahrheit ist, man verliert gar nicht so viel, als wenn man dann eben 6 Wochen dranhängt.
Ich wollte gerade sagen, weil wenn es wirklich, um es bei der vielleicht plakativen Übertreibung vielleicht auch nicht zu bleiben wäre, dass du 6 Wochen nur gesoffen und gefressen hast. Aber die Frage ist ja dann, nach 6 Wochen in derartigen Lebenswandel, wie lange dauert es, dass man wieder einen sportlichen Fokus kriegt und auch wieder das Gefühl, dass der Körper wieder
und das ist auch
da ist, wo er war. Weil das dauert ja mal ewig lang, bis man wieder auf dem Ausgangspunkt ist. Und man kennt ja jeder, wenn man irgendwie mal wirklich krank war, 2 Wochen oder so, wie träge das ist, bis man wieder das Gefühl hat, man bewegt sich, wie es gehört, und stampft nicht oder sonst irgendwas. Der Puls ist irgendwo und alles. Ich meine, das ist ja nach so einer langen Pause.
Aber es ist ja auch eine Frage, wie historisch diese Offseason kommt. Und mein Verdacht ist, dass diese 6 Wochen, die ja viele Profis früher gemacht haben und auch viele ambitionierte Athleten, aus dem Profi-Radsport kommt, wo du halt 6 Wochen wirklich daneben hauen kannst. Mittlerweile ist es dort auch anders. Aber die natürlich auch andere Mittel hatten, um dann wieder in Schwung zu kommen.
Da war auch die Dichte von den Rennen nicht übers Jahr nicht so groß, ne?
Definitiv weniger. Mhm. Ja. Und der Laufsport, glaube ich, so ein Konzept, 6 Wochen gar nichts zu tun, auch nicht kennt. Ja. Also da einfach auch die Frage stellen, aus welcher Off-Season-Kultur, aus verschiedenen Sportarten man sich was mitnimmt.
Ja. Aber
im Laufsport definitiv kein Thema so etwas. Ja.
Es ist ja, wenn man es auf der anderen Seite beleuchtet, Podcast mit der Alina, wenn man Gewichtsmanagement betreibt, macht es auch keinen Sinn, oder sich das Körpergewicht im Laufe einer Saison anschaut, gibt es auch einen Podcast von uns dazu.
Werden wir verlinken.
Dann macht es nicht wirklich Sinn, 6 Wochen lang 5 bis 10 Kilo drauf zu fressen und dann das wieder mühsam abzunehmen, sondern in einer gewissen Range zu bleiben. Und da passt das Konzept mit weniger langer Übergangsphase natürlich besser.
Ja.
In der, was man genau eben auch verliert, ist der Trainingsrhythmus, den man sonst auferlegt kriegt. Und für viele ist das dann auch einfach schwer. Also man merkt dann, dass dann am Beginn nach der Übergangsphase oder nach der Off-Season immer wieder so Hiccups gibt, wo einfach das noch nicht so funktioniert und wo es noch nicht so flüssig ist bei einigen. Und das kann man auch ganz gut vermeiden, dass einfach die Consistency bleibt und dann der Übergang auch wieder in einen geregelten Trainingsplan recht nahtlos und geschmeidig funktioniert.
Was ich auch sehr gern gemacht habe, war einfach, ich habe es bei mir gemacht und bei vielen Athleten gemacht, bis Ende November wirklich rein trainieren, weil du dann noch die verzögerten Effekte vom Vitamin D hast aus dem Sommer. Irgendwann im Dezember ist damit vorbei. da muss man sich dann die Frage stellen, dann steigt doch die Infektanfälligkeit signifikant.
Ja, ich würde es dann sowieso spätestens ab Oktober supplementieren.
Ja, ich meine, das ist ein eigenes Thema, das sollten wir, glaube ich, in einem eigenen Thema beleuchten. Aber was ich sagen möchte, ist, dass man den Schwung durchaus auch mitnehmen kann, weil du sowieso im Dezember, Jänner eine Phase hast, wo es dir definitiv nicht gut geht. Ja.
Ja. Also ich persönlich, zwei Dinge. Das eine ist, ich würde da voll zustimmen, wenn es nach meinem Belieben gehen würde, würde ich die Saisonpause viel lieber in Dezember, Jänner reinschieben, als sie im September, Oktober abzuhandeln. Es ist halt einfach für die großen Langdistanzen, die bei uns am Plan stehen, oder die ersten großen Halbdistanzen etc., die halt irgendwie Anfang Juni bis Anfang Juli sind, einfach dann schon eher eng. Ja,
das ja ist, wobei, das ich finde ich halt schade. Da jetzt einfach aus Lust am Widerspruch, und weil ich das tatsächlich auch so erlebt habe, dass du dann, wenn du diese Offseason hast, es ist mental schwierig, es ist auch Überzeugungsarbeit, aber das Ausgangsniveau, mit dem du dann Ende November oder Ende Mitte Dezember aufhörst, ist ein höheres. Du verlierst in dieser Phase weniger.
Da gebe ich dir recht.
Und
das Problem ist das eine Jahr der Transition.
Ein ganz wichtiger Satz noch.
Ja.
Die Trainierbarkeit ist im Dezember, Jänner eh am Boden von den ganzen Ressourcen, Tageslicht, Temperaturen. Und da investiere ich doch lieber in der Zeit, wo es noch geht, etwas.
Gebe ich da recht, das funktioniert
halt es dann
immerhin
sein.
Nur dann, wenn der Sportler nicht am Ende der Saison, also ich sage jetzt einmal bewusst, so wie es jetzt ist, September, schon eigentlich komplett am Limit ist. Ja? Weil dann ziehst nämlich das Limit bis in Dezember, und das sind nur 3 Monate, das ist verdammt lang. Ja? Da bist du eigentlich gezwungen, jetzt eine Pause zu machen. Was man vielleicht diskutieren könnte, wäre, dass man sagt, okay, man macht jetzt eine Woche komplett Reset, macht dann quasi einen großen Block bis Dezember, Jänner, noch einmal eine Woche wirklich zum
das war
Mental
mein Modell,
Reset. Ja. Und dann fängt man mit der spezifischen, unter Anführungszeichen, Vorbereitung an. Das wär sicher eine Möglichkeit, die man diskutieren könnte.
Ich glaube, es gibt da viele Möglichkeiten. Es sind auch wieder sehr individuell.
Es ist eine
abgesteckt.
Möglichkeit.
Ja, es gibt ganz viele. Und das muss man dann auch an die Bedürfnisse wieder anpassen.
Ja,
Viele sagen, na, ich trainiere gern im Herbst und in der Zeit noch, wo ich draußen was machen kann. Andere wollen eben gar nicht mehr und freuen sich dann, wenn sie einfach einen klaren Cut haben und die nächste Saison schon frühzeitig beginnen und schaffen es mit der Motivation bessere Ergebnisse zu erzielen, das Training strukturiert durchzuziehen. Also ganz, ganz unterschiedlich. Aber wir sind uns einig, es muss eine Pause geben.
Ja.
Es muss eine Pause geben, um einfach vor allem einmal dem Kopf die Erholungszeit zu gönnen und natürlich auch dann eben dem Körper zum Teil.
Du hast vorher einen Punkt angesprochen, der eigentlich total untergeht, aber gar nicht so unwichtig ist, das Essen in der Off-Season und so. Ja? Weil ich finde, also es ist in dem Sport ja oft so, dass sich Leute, vor allem wenn es dann nahe zu den Wettkämpfen geht, also ich sage mal die 3 Monate davor, dann schon beim Essen wirklich kasteien. Körperfettanteil ist ja bei uns auch immer so ein wesentlicher Punkt in dem Sport. Und Essen, wieder Stichwort Alina und Podcast, Essen macht Spaß. Ja? Und Essen ist auch eine riesen soziale Komponente und oft lässt man das dann aus. Und dafür ist in der Off-Season auch Zeit und auch in der unspezifischen Vorbereitung, dass man einfach mal sagt, man stellt sich jetzt nicht jeden Tag auf die Waage und klatscht die Hände zusammen, sondern dass man einfach 6 Monate vor dem Wettkampf beginnt, sich wirklich ums Gewicht Gedanken zu machen und einen Plan entwickelt, wie komme ich dahin, wo ich will, aber nicht 12 Monate im Jahr komplett auf jede kulinarische Lust verzichte.
Ja. Genau, also es soll ja Erholung für den Kopf machen und Kopf sein. Und das macht ja dann auch erst Spaß, wenn man einfach einmal ohne an den Sport zu denken, und da komme ich dann vielleicht zu einer nächsten Überleitung, das Leben genießt und einmal nicht drüber nachdenkt, was habe ich jetzt gegessen, was habe ich jetzt getrunken, was steht am nächsten Tag am Plan, kann ich das jetzt heute überhaupt machen, oder ist einmal ein bisschen weniger Schlaf, wenn ich länger unterwegs bin oder was auch immer. Die Überleitung ist vielleicht die, es gibt dann vor allem in unserem Sport so Süchtler, würde ich dazu sagen.
Wer?
Das heißt, es ist schon sehr, es kommt sehr oft vor, dass man dass es Persönlichkeiten sind, die von einem Extrem zum anderen kommen.
Ja.
Das heißt, aus einem extremen Couch-Potato wird ein extremer Sportler. Und das geht aber in die andere Richtung. Ja, das heißt, die dann extrem trainiert haben, machen dann extrem nichts, lang nichts oder bleiben voll dran, obwohl, mhm, obwohl es nicht am Plan steht. Das heißt,
damit sie auch nichts verlieren in, genau, den 2 Wochen.
Die 2 Wochen, 3 Wochen wird trotzdem voll weiter trainiert, mhm, einfach weil die Angst da ist, ich könnte ja was verlieren und das geht dann immer in die Hosen.
Ja.
Und wie kommuniziert ihr das? Wie schafft ihr das, bei solchen Athleten durchzudringen und ihnen das näher zu bringen, dass die Übergangsphase was Wichtiges ist?
Also erstens einmal, ich glaube, es ist, wie du vorher gesagt hast, der Mut zum Formabbau in irgendeiner Weise. Ja, das muss klar kommuniziert sein. Ich weiß nicht, unter uns Trainern ist das ganz normal, dass man Formkurve hat übers Jahr. Ja. Mhm. Für einen Sportler ist das nicht immer klar. Im Endeffekt, man trainiert, man zahlt dann Geld für einen Trainer, für Kurse, für Material und man ist eigentlich in der Erwartung, dass man, ich sage jetzt einmal, bis zum gewissen Alter, ja, wo es einfach dann normal wird, dass man halt vielleicht nicht mehr die Zuwächse hat. Aber grundsätzlich trainiert man, damit man besser wird. Ja. Und ich habe letztes Jahr ein ganz konkretes Beispiel gehabt. Das war späte Saisonhöhepunkt. Wir sind vorher noch einen Leistungstest am Rad gefahren, super Werte, alles neue Bestings etc. So, dann war Saisonpause, die ist ein bisschen länger geworden als geplant, weil privat noch was dazwischen gekommen ist. Und dann nach 3 Wochen Training haben wir so Einstiegstest-Batterie halt einfach gefahren, ja, damit wir mal wissen, neue Trainingsbereiche. Für mich war es zum Beispiel komplett klar, dass bei dem FTP-Test was anderes rauskommt als eine Woche oder 2 Wochen vor dem Saisonhöhepunkt. Es muss so sein. Ja. Mhm.
Hoffentlich.
Ja, und für den Athleten war es dann so, na super, und ich wäre schlechter auch noch. Ja. Und das war aber einfach, da habe ich mir dann gedacht, okay, das ist einfach nicht kommuniziert worden. Ja. Aber das ist ganz normal. Es geht ja im Prinzip, ich glaube, es ist auch eine Mindsetting-Frage. Ja. Muss ich das ganze Jahr Leistungen bieten, die Vorleistung toppen? Oder geht es bei so Zwischentests einfach darum, dass die Trainingsbereiche einfach immer aktuell bleiben, damit die Trainingsqualität die höchste ist? Für uns als Trainer ist sicher zweiteres der Fall. Für viele Athleten ist es aber so, dass es eine extreme Drucksituation ist. Stichwort Winterläufe. Wenn ich 3x7 Kilometer Winterläufe mache, muss jeder schneller sein als der Vorige. Im Idealfall ist es das so, weil die Saison ja auch voranschreitet. Aber um Gottes Willen, die Welt geht nicht unter, wenn es nicht so ist. Und wenn da mal einer voll daneben geht, dann ist eigentlich das Ziel von so einem Winterlauf erfüllt. Nämlich man hat wirklich was getestet und ist draufgekommen, es funktioniert nicht. Und auch Scheitern hilft weiter. Und ich glaube, um die Frage kurz zu beantworten, weil lange habe ich es jetzt eh schon gemacht, es ist einfach eine Frage, wie man es kommuniziert. Ja? Und
ja, reden, reden, reden.
Ja.
Und was ich mit all meinen Athleten immer gern mache, ist am Anfang des Jahres und am Anfang der Zusammenarbeit wirklich lang über dieses Thema zu reden. Worauf kommt es an? Worauf kommt es dir an? Es gibt die Leute, die möchten bei jedem Wettkampf alles ausreißen und in Topform, ja, sein. Das kann man machen, aber dann ist man jedes Mal mittelmäßig.
Genau.
Und dann gibt es die Leute, die du vorbereiten kannst wie im Krieg. Das ist das andere Extrem. Ich habe einen solchen Athleten, der macht auch extreme Pause dann. Das ist die sogenannte Moskau-Mule-Pause. Der Athlet, der das hört, wird sich sofort erkennen. Aber wenn der im Prozess ist, setzt er alles auf eine Karte. Dem ist alles andere wurscht. Der eine Wettkampf. Und das ist, geht schon fast ins Psychotische und wäre für mich als Athlet viel zu viel Stress gewesen. Mhm. Andererseits für die Mono, also für die Periodisierung auf einen Hauptwettkampf, ein Traum, so eine Einstellung. Ja.
Ja.
Ich finde es, so wie du sagst, Mario, weil du die Frage gestellt hast, wie dringst du zu den Leuten durch? Frage auch an die Leute, was ist euch wichtig? Ja, wenn einer auf Instagram posten will, dass er beim LCC-Lauf weit vorne gewesen ist im Jänner, gerne.
Ich glaube, es ist eigentlich so, wie es der Joe Friel schon früher gesagt hat, es gibt A-, B- und C-Wettkämpfe, ja, und man muss für, genau, sich selbst das einfach kategorisieren. Und dann priorisiert man aus, also ganz klar, also ich glaube, die Definition damals von C war, es ist mir mehr oder weniger wurscht, ich mache es aus dem Training raus. B war so der Vorbereitungswettkampf, wo schon das Ergebnis an sich oder die Leistung wichtig ist, das Ergebnis nicht. Und der A ist der, da muss halt richtig scheppern. Ja. Und ich glaube, wenn man das für sich selber macht, dann geht man auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung rein. Und damit meine ich nicht, dass heutzutage auch irgendwie typische andere Extreme auf Facebook einfach chronisch tief stapeln bei allem und sagen, ah, ich habe so viel trainiert, ich kann heute gar nichts
abliefern. Ich wollte gerade sagen, das ist die Retrograde, genau, C-Priorisierung aller Wettkämpfe, das ist, genau, eh nicht wichtig.
Das ist, wa? Das andere Extrem, weil da nimmt man sich auch einfach selbst einerseits die Selbstsicherheit, das erkennt man daran eh, aber andererseits dieses chronische, alles ist A-Wettkampf, dieses Strava Nation einfach, ja, wo man weiß, oh, wenn ich das jetzt auf Strava rauflade und alle sehen das und ich habe nicht 5 Ausreden dazu geschrieben, wie meine Trainingswoche davor war, dann könnten sie sich ja denken, dass ich gar nicht besser werde.
Ich habe mein Strava, das ist absurd. Ja, ich habe meinen Strava-Account erst aufgemacht, als ich mit Leistungssport aufgehört habe. Und jetzt bin ich der größte Strava-Prolet aller Zeiten. Aber ich habe gewusst, wenn ich das in Wettkampfzeiten mir aneigne, ist das die Büchse der Pandora. Mhm. Weil wir haben als Sportler, ich habe als Sportler ein Ego, und das willst du natürlich füttern und du willst die Likes und du willst die Kudos von den ganzen Miezen. Aber am Ende des Tages, für einen Wettkampf ist es wurscht.
Ja.
Das ist sogar kontraproduktiv, wenn du aus jedem Training einen Wettkampf machst.
Ich habe Leute auf Strava, das ist also Radeinheiten, wo du einfach siehst, bist Stepper, richtig schnell, richtig stark, ja, von den Watt und so weiter. Und dann steht oben Grundlage. Und dann schaust du, Durchschnittspuls 162. Ja, und ich denke, das ist einfach nur, das ist ein Selbstzwang. Ja. Weil stell dir mal vor, da würde jetzt nicht irgendwie 34 Schnitt stehen, sondern mal 26 und dafür wirklich ein Grundlagenpuls. Die Leute würden sich alle denken, oh Gott, der stirbt gleich. Also das ist, ja. Ich glaube auch, dass man sich damit keinen Gefallen tut. Ja.
Aber es ist auch die Frage, was will der Athlet und wie bringst du ihn als Trainer dorthin? Wenn mir ein Athlet sagt, hey, ich möchte auf Strava alle Segmente dieses Planeten haben, damit ich, weiß nicht, unglaubliches Alpha-Tier in der Szene bin, dann ist das meine Mission. Aber
das ist schon richtig, ja. Ja, klar.
Nur wirst zudem wahrscheinlich auch nicht einmal mit der Taktik kommen, mit dem Fahrplan, wirst du nicht alle Segmente holen können.
Jetzt außer der V2 Max von 90.
Ja, dann eventuell. ja. Aber unter 90 ohne.
Nein,
ohne
aber was ich sagen möchte ist, für mich ist es vollkommen okay, wenn jemand sagt, er möchte das, weil er, und ich dringe am Anfang beim Gespräch einmal so weit zur Person durch, damit ich einmal die Kernmotivation der Person erfasse.
Aber jetzt ganz ehrlich, ja, wer nimmt sich einen Trainer, um genau das zu machen? Die machen das eh aus eigenem Antrieb und geben einfach jeden Tag Gas und schauen, was dabei rauskommt.
Aber ich stelle eine Gegenfrage, wie viele Leute haben einen Trainer und drücken bei jeder Einheit zu viel aufs Gas, damit es aufs Strava auch noch gut ausschaut? Das sind nämlich nicht mehr ganz so wenig.
Ja, das stimmt.
Und das ist eher das Gefährliche. Weil, wie du sagst, natürlich ist es leicht jetzt irgendwie, wenn einer sagt, ich will auf Strava der Geilste sein, dann ist das halt einfach, das ist so, wie wenn ein anderer Sportler herkommt und sagt, ich möchte einen Ironman machen. Ja, das ist einfach Ziel, Aufgabe, Lösung. Ja. Aber die Mischung, ja, wie es du jetzt gesagt hast, Maro, die ist eigentlich, es gibt. Ja. Und die haut nämlich auch das Hauptziel zusammen. Einfach, ja.
Aber das ist eben der Kern der Sache, wenn du als Trainer zur Hauptmotivation der Person durchdringst, dann kannst du schneller mal einteilen, okay, wie betreust du die Person und wie adaptierst du den Plan und wie kannst du diesen Willen vielleicht auf Social Media, was seine Berechtigung hat, aktiv und erfolgreich zu sein, was immer das auch sein mag, bitte, lasse ich dahingestellt, wie kannst du das ins Training so einbauen, dass du deinen Benefit hast? Ja. Weil, was man schon sagen muss, ist, Strava ist leiwand. Wenn du einen guten Tag hast, dann fährst halt das Segment und hast Rückenwind und es geht dahin. Und beim Wettkampf ist es halt schon so, dass du eigentlich viel mehr riskierst. Du musst am Tag X zu dieser Uhrzeit gegen diese Leute bestehen. Und es gibt Leute, auch wenn dir das nicht schmeckt, die vielleicht besser sind als du. Mhm. Und das, finde ich, ist eine ganz andere Geschichte. Ja, weil du da in Kauf nimmst, dass du eine drauf bekommst.
Das macht den Sport so interessant und Segmente zuschauen eher uninteressant.
Genau. Ne? Ich wollte sagen, aber um das noch auszuführen, ich glaube, dass du in einer Wettkampfsituation, wo ein Versagen vorprogrammiert sein kann, weil andere besser sind als du, eher an der Sache wächst, als wenn du ein Segment mit Rückenwind fährst. Wobei, Disclaimer, ich mache das auch.
Ich weiß, was du meinst.
Ich denke, dass alle Segmente irgendwie mit Rückenwind und unter optimalen Bedingungen gefahren wären. Also,
ja,
weil.
Ja. Nein, aber was ich meine, ist einfach, dass diese Auseinandersetzung im Wettkampf eine tiefergehende ist.
Klar. Ja.
Und letzten Endes auch eine ist, die eigene Eitelkeit, sage ich mal, schwer in Bedrängnis bringen kann. Ist mir ja genauso gegangen, wenn ich geschlagen worden bin von Leuten, von denen ich gesagt habe, eigentlich hätte ich besser sein müssen. Und an dem zu arbeiten, ist ja das Reizvolle.
Ja.
Wenn es Wettkampfziele gibt, ist es absolut kontraproduktiv, das ganze Jahr in Form zu sein? Das heißt.
Frage jetzt oder?
Nein,
okay. Aussage.
Aussage.
Ja.
Aussage.
Ja.
Ja. dementsprechend Mut zum Formverlust.
Ja, nur die Mittelmäßigen sind ständig in Höchstform. Das ist mein Lieblingsspruch.
Genau. Das ist einfach. Ja. Nur ein schlechter Athlet ist ständig in Form.
Ja. Ja. Aber wisst ihr, woher der Ausdruck in Form sein überhaupt kommt?
Jetzt bringt er seinen Satz an, den hat er sich daheim schon überlegt.
Genau, der war das. Na, raus damit.
Es ist tatsächlich ein Begriff, der aus dem Pferderennen kommt. Und wenn ein Pferd besonders gut gewesen ist, war es on form. Und das hieß nichts anderes, als dass es gut genug war, um auf diesem Formular zu stehen, dass du auf dieses Pferd setzen hast können.
Seine einzige Bildungsreise, dieser Podcast.
Erstens das, ja. Gerne. Danken Sie nicht mir, danken Sie meinen Kollegen. Und die Frage, die ich jetzt stelle, ist, wie bezeichnen wir diesen Zustand in Form sein? Wir entfernen uns vielleicht vom Kernthema der Pause, aber das bringt eigentlich mit sich implizit, ich stelle die Frage schon einmal ein bisschen präziser, die Komponente Kopf ist für die Form, glaube ich, das Allerwichtigste.
Ich würde nicht sagen, dass da keinen Zusammenhang gibt zwischen dem Zustand in Form zu sein oder in der Pause zu sein. Zumindest ist es genau das Gegenteil. Der Zustand nach der Pause ist ziemlich weit von dem entfernt, was man Form nennt. Man ist nicht fokussiert auf irgendeinen Wettkampf, man ist relativ entspannt, man ist körperlich vielleicht nicht im höchsten leistungsfähigen Zustand. Fit. Ja, vielleicht auch. Form ist das genaue Gegenteil. Man ist voll fokussiert, man ist voll konzentriert, man ist auf ein Ziel fixiert und körperlich dazu bereit, dass man das auch schaffen kann.
Ja.
Und der Weg dorthin ist nur möglich, wenn man irgendwann einmal nicht in Form ist.
Ja.
Und ein anderes Ausgangspotenzial, eine andere Ausgangssituation einmal hat.
Was du gesagt hast, möchte ich aufgreifen, weil es mir A gefällt und weil es mich noch woanders hinbringt. Das nämlich, als Triathleten sind wir Abarbeiter und natürlich auch Abarbeiterinnen.
Ja, aber und zwar, das muss man betonen. Ne?
Was ich jetzt eigentlich, und das, was ich jetzt sage, ist ernst gemeint, dass du in diesem Abarbeitsstatus, wenn du vielleicht auch noch einen Job und Familie hast und wenig, netto vielleicht noch 10 Minuten Freizeit pro Woche, du in Routineeinheiten verfällst und keine Innovation mehr entsteht und du nicht mehr bedenkst, welche neuen Wege du zum Ziel gehen kannst. Und ich glaube, dass die Offseason genau dazu gut ist, dass du als Athlet neben dem Trainer auch einmal überlegst, was könntest du anders machen auf dem Weg zum nächsten Ziel. Weil in der Blase, wenn es tackelst, darf es eigentlich keinen Zweifel mehr geben.
Das ist auch ein Punkt, den man sogar notiert habe. Wozu nutzen wir die Saisonpause noch? Meistens passieren da eben die Saisongespräche, meistens passieren da Analysen. Was ist passiert in der letzten Zeit? Wo stehen wir jetzt?
Emotionsbefreite, die sind nämlich die wirklich was bringen.
Ja. Man ist dann vielleicht schon mal eine Woche in der Pause gewesen, ist entspannt und betrachtet sie mal relativ neutral, was ist passiert, was ist in der letzten Saison, in der letzten Zeit so abgegangen und kann es auch besser bewerten und dann aufgrund dessen neue Pläne schmieden. Ich glaube, dass die neuen Zielsetzungen nicht direkt am besten in der Phase passieren sollten. Nicht schon in der Saison davor, sondern erst in der Analyse der Saison.
Ich glaube auch, dass man da die Muße hat, dass man das große Ganze betrachten kann vom letzten Jahr und wo man einfach sagt, hey, es hat die und die Einheiten gegeben oder den und den Trainingsblock, da habe ich das Gefühl gehabt, der hat so gut angeschlagen und das hat vielleicht gar nichts gebracht oder fürs nächste Jahr an der und der Schraube drehen oder sei es am Material oder am Körpergewicht oder sonst was. Man hat einfach den Blick fürs große Ganze und man kann fürs nächste Jahr, was ja wieder das nächste große Ganze ist, einfach wieder was Neues auf die Beine stellen. Das impliziert aber auch, dass das der Athlet mit dem Trainer kommuniziert. Oft ist das einfach so jetzt habe ich Pause, jetzt fange ich die nächste Saison an. Und gerade da, wenn da einfach wirklich Ideen kommen und das Selbstkritische hinterfragen und nicht alles nur positiv oder alles nur negativ sehen, sondern wirklich der Optimierungsgedanke dahinter steht, dann glaube ich, kann man das in der Zusammenarbeit zwischen Trainer und Athlet richtig gut umsetzen.
Ich bin auch keiner, der auf solche Saisonanalysen dann pocht. Das heißt, das muss auch von den Athleten selbst kommen. Ich zwänge das niemanden auf. Es gibt auch Athleten, die wollen das gar nicht. Das ist alles gut und das geht einfach weiter. Andere fordern uns natürlich ein und dann wird das gern gemacht, also von meiner Seite zumindest. Im Kleinen passiert es ja in der Wettkampfanalyse genauso. Das heißt, am selben Tag noch am Wettkampf oder direkt im Ziel eine Analyse anzusetzen und zu sagen, das war jetzt scheiße, das war gut, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, ist meistens nicht sehr, sehr produktiv und sehr, wie du sagst, emotionsbehaftet. Wenn man dann eine Nacht drüber schläft und das vielleicht am nächsten oder übernächsten Tag analysiert, jetzt im Vergleich mit der Saisonpause, vielleicht einmal nach einer Woche, die man schon Ruhe gegeben hat, dann ist es viel fruchtbarer und bringt dann auch wirklich weiter.
Ja, absolut.
Ja, ich würde sagen, als Abschluss oder als Resümee zu dem Ganzen, horcht in euch rein, wie so oft, und schaut, was würde euch Spaß machen als Übergangsphase, als Pause, dass es eine geben muss, ist klar.
Also ja, zumindest für den, unter uns drei, würde ich mal sagen, ist der klar, also Konsens, dass es eine gibt.
Die Ausgangssituation, wie lang, wie passiv, ist sehr individuell. Ja. Und ja, wenn ihr dazu Fragen habt, dann meldet euch einfach.
Genau.
Gebt's in den Kommentaren Bescheid. Und
ja, wenn es direkte Fragen gibt, schreibt es uns unter info@sweetspot-training.at oder besucht unsere Homepage. Und ja, wir sehen uns, hören uns beim nächsten Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis bald.
Ciao.